Deutschlandfunk, Andruck.
Beträchtliche Schulden, hohe Arbeitslosigkeit, wirtschaftliche Schwäche, eine dramatische Bankenkrise, politisches Versagen. So stellte sich die Situation in Deutschland im Sommer 1931 dar. Der Schweizer Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann nennt sie die folgenschwerste Finanzkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Schlimmer noch als der Börsenkrach von 1929. Die Krise von 1931 erschütterte das globale Finanzsystem und stürzte die Weltwirtschaft in eine tiefe Depression. Zu den Profiteuren zählten Adolf Hitler und die NSDAP. Straumann zeichnet in seinem Buch 1931 die Finanzkrise und Hitlers Aufstieg nach. Otto Langels stellt es vor.
Als 2008 die Weltwirtschaft von einer schweren Finanz- und Bankenkrise erschüttert wurde, erinnerte dies Kommentatoren sogleich an den Börsenkrach von 1929 und den Schwarzen Freitag. Doch Wirtschaftshistoriker sehen meist nicht 1929, sondern 1931 als das entscheidende Jahr an, das die Weltwirtschaft in eine existenzielle Krise stürzte und damit auch die politische Stabilität in den führenden Industrienationen unterminierte. Der Züricher Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann schreibt in seinem Buch 1931 über die dramatischen Tage im Sommer jenes Jahres in Berlin.
Am Dienstag, dem 14. Juli, erfuhr die Reichsregierung, dass die Dresdner Bank kurz vor der Insolvenz stand. Am Mittwoch führte das Kabinett Devisenkontrollen ein, um die Kapitalflucht zu stoppen, womit der Goldstandard praktisch aufgehoben wurde. Verängstigte Anleger begannen, ihre Aktien zu verkaufen und lösten eine globale Liquiditätskrise aus. In Paris stürzten die Aktienkurse ab, in London sank das Pfund gegenüber dem Franc.
Die deutsche Finanzkrise des Sommers 1931 hatte eine verheerendere Wirkung auf die Weltwirtschaft als der Börsenkrach zwei Jahre zuvor. Dazu konnte es nur kommen, so schreibt Tobias Straumann in einer anschaulichen, gut lesbaren Darstellung, weil das Deutsche Reich Ende der 1920er Jahre immense Auslandsschulden aufgehäuft hatte. Rund 3/5 der Schulden resultierten aus Reparationszahlungen gemäß dem Versailler Vertrag von 1919. Einen Ausweg aus der Krise sahen Finanzexperten in einem Entgegenkommen Großbritanniens, Frankreichs und der USA, der Alliierten aus dem Ersten Weltkrieg. Sie sollten dem früheren Kriegsgegner Deutschland einen Teil der immensen Reparationszahlungen stunden oder erlassen. Doch einer Einigung stand vor allem Frankreich, der Erzfeind Deutschlands, im Wege. Tobias Straumann verweist in seiner schlüssigen Abhandlung, die zunächst in England erschien und jetzt ins Deutsche übersetzt wurde, immer wieder auf den Wiener Ökonomen Felix Somary, einen scharfsinnigen Beobachter der damaligen wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung. Straumann zitiert aus einem Vortrag Somarys:
Großbritanniens Aufgabe ist es, Deutschland und Frankreich wieder zusammenzuführen. Hat England hierzu nicht den Willen oder die Kraft, so wird die jetzige Krise nur Vorspiel einer dunklen Periode sein, der Geschichtsschreiber künftiger Zeit den Namen geben wird zwischen zwei Kriegen.
Eine hellsichtige Bemerkung vom Dezember 1930. Es war da nicht England, sondern der amerikanische Präsident Herbert Hoover, der im Juni 1931 ein Zahlungsmoratorium vorschlug. In London und Berlin reagierte man positiv auf Hoovers Plan. Reichskanzler Brüning erklärt in einer Radioansprache:
Das deutsche Volk und die deutsche Regierung haben mit herzlicher Dankbarkeit die Vorschläge des Präsidenten Hoover angenommen. Eine neue Hoffnung für Europa und Deutschland sehen wir aus diesem Vorschlage erwachsen. Er bringt Deutschland eine Hilfe in einem entscheidenden Augenblick seiner Geschichte, in dem Schwierigkeiten bis zum Äußersten sich aufgetürmt haben.
Der Optimismus Brünings erwies sich als verfrüht. Die französische Regierung lehnte den Vorschlag Hoovers ab. In den Reparationen sah Paris ein wirksames Mittel, einen wirtschaftlich scheinbar überlegenen Nachbarn niederzuhalten. Eine Konferenz im Juli 1931 in London, auf der Minister unter anderem aus Deutschland, Frankreich, England, Japan und den USA über deutsche Kredite berieten, endete ohne Ergebnis. Während Tobias Straumann vor allem Frankreich für das Scheitern verantwortlich macht, sehen andere Wirtschaftshistoriker auch ein Versagen auf amerikanischer und britischer Seite. Das Verhängnis nahm seinen Lauf. Joseph Goebbels notierte in seinem Tagebuch:
Die Kredite bleiben aus. Das Reich steht vor dem Bankrott. Unsere Stunde naht mit unheimlicher Sicherheit. Wir werden sie zu nutzen wissen.
Die Finanzkrise des Jahres 1931 ermöglichte und beschleunigte den raschen Aufstieg der Nationalsozialisten. Sie waren die politischen Krisengewinner. Wäre diese Entwicklung vermeidbar gewesen? Tobias Straumann konzentriert sich in seiner Analyse auf die finanziellen Aspekte und spricht von einer zeitlosen Lektion, wonach es wichtig sei, bei internationalen Abkommen, in diesem Fall dem Versailler Vertrag, realistische Vorgaben zu machen.
In den 1920er Jahren misslang es den Alliierten, ein Reparationssystem zu entwickeln, das den wirtschaftlichen und politischen Realitäten in Deutschland entsprach. Diplomaten und Politiker gaben sich zwar große Mühe, das System den sich wandelnden Umständen anzupassen und hielten fast 30 Konferenzen ab. Doch eine Analyse all des Aktenmaterials dieser Konferenzen erbringt nur wenige Hinweise, dass man sich bewusst war, wie dringend nötig ein neuer, realistischerer Ansatz war.
Eine zeitlose Lektion, die auch im 21. Jahrhundert in Zeiten von Euro- oder Corona-Krisen gilt. Was der Historiker Christopher Clark im anderen Kontext mit Blick auf die Entscheidungsträger am Vorabend des Ersten Weltkriegs als Schlafwandler bezeichnete, trifft auch auf die politischen Kräfte in den Jahren 1930 und 31 zu. Sie scheiterten bei dem Versuch, eine sich rasch verschärfende Finanzkrise einzudämmen. Eine Situation, die zunächst beherrschbar erschien, geriet zusehends außer Kontrolle.
Otto Langels war das über Tobias Straumann, 1931, die Finanzkrise und Hitlers Aufstieg. Erschienen bei WBG Theis in der Übersetzung von Martin Richter, 263 Seiten, 25 €.